Ja, wir wollen an diesem besonderen Tag miteinander in der Bibel lesen, Lukas 23. Aber bevor wir starten, möchte ich noch mal darauf hinweisen, diese Woche, die wir die Karwoche nennen, die beginnt ja mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Die spielt sich die ganze Zeit in Jerusalem ab. Und man könnte den Eindruck gewinnen, Jesus hat den Großteil seines Lebens, seines Wirkens in Jerusalem zugebracht. Das war überhaupt nicht so. Er ist in Nazareth aufgewachsen. Nazareth kennt heute jeder vom Namen. Damals war das ein gottverlassenes Nest, wenn man so will. Kein Mensch kannte das in den galiläischen Bergen. Und als er damals anfing zu predigen, da war er ungefähr 30 Jahre alt. Und die ersten Wunder geschahen, da waren die Leute erstaunt. Die Leute in Nazareth sagten, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Was ist mit dem denn los? Also Jesus war eigentlich als ein Nobody aufgewachsen, wenn man so will. Und dann geschah seine Berufung, er ließ sich taufen, und dann fing er an zu predigen und es geschahen Wunder unter seinen Händen und er wurde immer bekannter und immer bekannter. Aber alles spielte sich dort oben in Galiläa ab, aber es waren dann Tausende von Menschen, die mit ihm zogen und seinen Predigten zuhörten und seine Predigten, heißt es, waren gewaltiger als das, was die Leute von den Schriftgelehrten kannten und unter seinen Händen geschahen Wundertaten, die waren beeindruckend und so waren einfach eine Menge Leute unterwegs, die sehen wollten, was er tat. Aber dann ging es immer mehr in Richtung Jerusalem. Jesus zog nach Jerusalem und die Leute wollten ihn zum König machen. Das war ihr erklärtes Ziel. Noch auf dem Weg nach Jerusalem geschahen Zeichen und Wunder durch ihn. Und er zog dann an Jerusalem ein und das war ein triumphaler Empfang. Aber in dieser Woche, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass da ein Konkurrent kam, in dieser Woche zog sich die Schlinge immer mehr zu. Lukas 23 wollen wir heute Abend miteinander lesen, so Step by Step, nur immer ein paar Verse und dann ein paar Gedanken zu den jeweiligen Versen sagen. Und wir wollen uns auf die Suche machen nach Menschen, die in diesem sehr zugespitzten Situationen, in der Jesus war, ihm begegnet sind. Mit was für Menschen hat er zu tun gehabt? Wie kann man auf ihn reagieren? Gibt es auch in dieser dramatischen, für Jesus absolut dramatischen Situation Menschen, wo man sagen kann, so wie die reagiert haben, das ist vorbildhaft, vielleicht auch für uns. Wenn ihr zu Hause eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Wir werden fast das ganze Kapitel, das ist relativ lang, fast das ganze Kapitel in Abschnitten lesen und Sabine beginnt.
Ja, der Text beginnt nach der Gefangennahme Jesu. Lukas 23. Daraufhin führte der gesamte Hohe Rat Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und sie trugen ihm die Anklage vor. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen. Und er behauptet, der Christus, ein König zu sein. Der Hohe Rat war lange Zeit die oberste jüdische, religiöse und politische Instanz und gleichzeitig auch das oberste Gericht. Vielleicht fürchteten sie, dass Jesus und seine Leute an ihrem Stuhl sägen wollten. Jedenfalls verbreiteten sie Lügen über Jesus und sie wollten ihn ans Messer liefern.
Vers 3, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus erwiderte, ja, du sagst es selbst. Pilatus wandte sich an die obersten Priester und an die Menge und sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Doch sie bestanden darauf, wo er auch hinkommt, verursacht er Unruhe im Volk, in ganz Judäa, von Galiläa bis nach Jerusalem. Der Mann ist also ein Galiläer? Fragte Pilatus. Als sie das bestätigten, ließ Pilatus Jesus zu Herodes Antipas bringen. Denn Galiläa unterstand seiner Rechtsprechung und Herodes hielt sich gerade in Jerusalem auf. Pilatus ist berühmt geworden durch diese Geschichte mit Jesus in Jerusalem. Er war römischer Statthalter, also wenn man so will, der Repräsentant des römischen Kaisers in der Provinz Judäa. Und dieser Mann spürte, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber er war ein gewiefter Taktiker Und er wollte sich selbst nicht ins Verderben bringen und es mit dem Volk verscherzen. Er ist also Statthalter, er muss den römischen Kaiser repräsentieren, er ist ein wichtiger Mann. Aber um sich nicht die Hände schmutzig zu machen, beschließt er, Jesus zu Herodes, Herodes Antipas. Es gibt mehrere Herodese in der Bibel und hier ist es der, der in Galiläa gerade herrschte. Der war dort der Fürst, aber er war gerade in Jerusalem, deswegen war er für Jesus zuständig. Und Pilatus hat so etwas wie ein Gerechtigkeitsempfinden und will Jesus vielleicht in irgendeiner Form helfen und bringt ihn zu Pilatus.
Es geht weiter mit Vers 8. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunder zu werden. Er stellte Jesus eine Frage nach der anderen, aber Jesus gab keine Antwort. Währenddessen standen die obersten Priester und Schriftgelehrten dabei und brachten mit lauter Stimme ihre Anklagen vor. Da begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen und zu verspotten. Sie legten ihm ein prächtiges Gewand an und schickten ihn zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus, die bis dahin verfeindet gewesen waren, Freunde. Ja, Jesus jetzt vor Herodes. Herodes hatte schon viel von Jesus gehört. Vielleicht erschien ihm diese Gelegenheit sogar günstig, mal eines dieser berühmten Wunder zu sehen, für die Jesus so bekannt war. Und darauf freute er sich insgeheim. Das wäre doch mal was. Jetzt so vor allen, so irgend so ein Kunststück, Wunder. Aber Jesus reagiert nicht wunschgemäß. Er antwortet nicht. Und dann beginnen der Spott und der Hohn. Jesus wird ausgelacht.
Pilatus berief die obersten Priester und Schriftgelehrten und das Volk ein und gab sein Urteil bekannt. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Herodes ist zum gleichen Schluss gelangt und hat ihn zu uns zurückbringen lassen. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich werde ihn auspeitschen lassen und danach lasse ich ihn frei. Also wieder, Pilatus ist eigentlich ein ganz sympathischer. Irgendwie hat er das richtige Empfinden, spürt, dass die Leute etwas von ihm wollen, was eigentlich nicht der Gerechtigkeit entspricht. Aber er ist Taktiker, er will es dem Volk letztlich recht machen. Und obwohl Jesus kein todeswürdiges Verbrechen begangen hatte, eigentlich gar kein Verbrechen begangen hatte, will er ihn auspeitschen lassen und anschließend wieder freilassen. Vers 18, da ging ein Aufschrei durch die Menge und die Leute riefen wie aus einem Mund, töte ihn und gib Barabbas frei. Barabbas war verhaftet worden, weil er einen Mord begangen hatte und an einem Volksaufstand in Jerusalem beteiligt gewesen war. Pilatus redete ihnen zu, denn er wollte lieber Jesus freilassen. Aber sie schrien nur, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ein Blick auf das Volk, was ist los mit diesen Leuten? Die hatten noch vor wenigen Tagen am Palmsonntag Hosianna gerufen und Jesus begrüßt und den roten Teppich der Antike, die Palmzweige auf den Straßen ausgebreitet. Und jetzt brüllen sie, kreuzige ihn. Vielleicht war das Motiv ein bisschen auch die Hass auf die Besatzungsmacht. Sie spürten, Pilatus will Jesus freilassen und das wollten sie mit aller Macht verhindern. Sie wollten sich durchsetzen gegen Pilatus. Vers 22, zum dritten Mal wandte Pilatus ein, warum, welches Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber die Menge schrie noch lauter und verlangte seine Kreuzigung. Sie übertönten Pilatus mit ihrem Geschrei. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte er ihnen aus, wie sie es gefordert hatten. Also nach unserem westlichen Gerechtigkeitsempfinden, das durch die Juristerei des 21. Jahrhunderts geprägt ist. Da dreht sich einem der Magen um, wenn man das hier liest. Pilatus erkennt, dass Jesus unschuldig ist, aber er beugt sich dem Mob. Es ist ein taktisches Urteil. Er will sich mit den Leuten sich nicht verscherzen. Dass dabei jemand getötet wurde, spielte in dieser Zeit offensichtlich keine so ganz große Rolle.
Vers 26 geht es weiter. Als sie Jesus abführten, kam Simon von Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm das Kreuz zu tragen. Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde, wehklagende Frauen. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen: Töchter Jerusalems, weint nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da werden sie sagen: Glücklich sind die Frauen, die kinderlos geblieben sind, deren Körper nie ein Kind geboren und deren Brüste keinen Säugling gestillt haben. Die Menschen werden die Berge anflehen, auf sie zu fallen und die Hügel, sie unter sich zu begraben. Denn wenn dies schon mit dem grünen Holz geschieht, wie wird es erst mit dem toten Holz ergehen? Man muss sich mal diese Szene vorstellen. Viele Menschen sind unterwegs, die Kreuzige ihn rufen. Menschen, die sehen wollen, dass Blut fließt, die sensationslüstern sind oder vielleicht einfach nur von so ein paar Einpeitschern mitgezogen werden. Menschen, die höchstes Interesse an einem super brutalen Schauspiel haben. Kann man sich das vorstellen? Von den engsten Freunden Jesu ist hier nicht mehr die Rede. Sie haben wahrscheinlich Angst. Sie halten sich fern. Sie sind nicht da. Vielleicht haben sie Angst, mit reingezogen zu werden. Aber erwähnt werden hier viele trauernde, wehklagende Frauen, so steht es da. Wo kamen die denn her? Also, warum sind sie dabei? Wir können annehmen, dass vielleicht auch seine Mutter Maria dabei war. Eine Mutter, die leidet, weil ihr Sohn leidet. Die leidet wie alle Mütter, deren Kinder Böses erfahren, die in die Hände von bösen Menschen fallen. Jesus wendet sich direkt an diese Frauen. Er sieht sie, trotz seines eigenen Schmerzes. Am merkwürdigsten mag vielleicht der 31. Vers erscheinen, wo er sagt: Denn wenn dies schon mit dem grünen Holz geschieht, wie wird es erst dann dem toten Holz ergehen? Jesus spricht hier von sich selber. Das grüne Holz ist er, grün, unschuldig, ohne Schuld. Er soll bestraft werden für etwas, was er nicht getan hat. Und er weist auf die Menschen hin, die das verursachen, die schuldig sind, die sich schuldig machen. Und er fragt sich oder fragt hier diese Frauen: Wie mag es erst den Menschen ergehen, die voller Schuld sind im Gegensatz zu ihm?
Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns gleich mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Spektrum, wie man auf Jesus und auf das, was da geschah, reagieren kann, das bilden eigentlich diese beiden Verbrecher am Kreuz ab, und zwar komplett. Beide waren in der gleichen Situation, sie waren wegen eines schweren Verbrechens verurteilt worden zum Tod am Kreuz, und ihre Reaktionen sind höchst unterschiedlich. Was sie auf dem Kerbholz genau gehabt haben, womit sie den Tod verdient haben, das sagt uns der Text nicht. Aber man kann ja fragen, angesichts dieser beiden Männer, und dem einen sagt Jesus zu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Man kann ja fragen, welche Voraussetzungen braucht es eigentlich, um zu Jesus zu kommen, um in Gottes Reich zu kommen? Und Jesus umgab, ich sag mal, die jüdische Variante dieser Fragestellung. Wie man in Gottes Reich kommt. Und zwar, du musst dies tun, du musst das tun. Du musst alle möglichen Gebote halten, du musst alle möglichen Regelungen des Alltags halten, Waschungen und Opfergesetze und ich weiß nicht, was alles. Man musste alles Mögliche einhalten, was im Grunde Menschen unmöglich war. Und niemand schaffte das, und diese beiden erst recht nicht, die waren komplett an dem Gesetz Gottes gescheitert. Und Jesus sagt zu dem einen, der am jüdischen Gesetz gescheitert war, der vermutlich ein Leben geführt hat, was ihn eben zu Recht in diese Situation gebracht hat, sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also diese zugespitzte Situation, wo ganz Jerusalem auf den Beinen war und wo etwas super Brutales passierte, Menschen wurden gekreuzigt, da wird deutlich, um zu Jesus zu kommen, um Bürger seines Reiches zu werden, da musst du nicht ein langes, frommes Leben geführt haben. Da musst du nicht alles Mögliche getan haben und auf deinem Gute-Taten-Konto und auf deinem Spendenkonto und ich weiß nicht was alles angehäuft haben, sondern um zu Jesus zu kommen, braucht es schlicht und ergreifend Glauben, Vertrauen, zu sagen, wie dieser Mann es hier eben Jesus gegenüber zum Ausdruck bringt, ich hänge zurecht hier, aber dieser nicht. Und er sagt ihm, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reichte Jesus, weil er spürte, dieser Mann, dem tat das Leid, was da gelaufen ist. Der sah seine Schuld und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Dieser Mann brachte nichts, aber auch gar nichts an Voraussetzungen mit, bis auf die Tatsache, dass er umkehrte, dass er innerlich bereit war, sozusagen Buße zu tun, umzukehren, sagte, ich hänge hier zurecht, während du unschuldig bist. Und Jesus lädt ihn ein, sozusagen mit offenen Armen, wenn man das so sagen will, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also was immer in deinem Leben gelaufen ist, wo du vielleicht denkst, oh, das ist irgendwie doch ganz schön strange, was ich mir so alles geleistet habe. Diese Geschichte macht deutlich, wenn ich voller Vertrauen zu Jesus komme und erste Schritte des Glaubens gehe, so klein und zaghaft sie vielleicht auch noch sind, bei ihm sind die offenen Arme, dass ich Bürger seines Reiches werden kann. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert, plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war und lobte Gott und sagte, dieser Mann war wahrlich unschuldig. Also hier passieren riesenhafte Dinge, auch für einen jüdischen Menschen. Der Vorhang im Tempel, der nur einmal im Jahr durchschritten werden durfte, von dem hohen Priester ins Allerheiligste, der zerriss. Mit einmal war das Allerheiligste offen, weil Jesus den Weg freigemacht hat in diese unmittelbare Gegenwart Gottes. Und es passierte eine Sonnenfinsternis von mittags bis 3 Uhr nachmittags. die neunte Stunde, wie es im biblischen Text heißt. Und da ist ein römischer Hauptmann, der unten am Kreuz steht, so Typ Fremdenlegionär, sag ich mal. Und als Soldat war er tendenziell feindlich gesonnen gegenüber seiner Umgebung, den Menschen, den Juden dort. Und er lässt sich alles auf sich wirken, was er sieht. Und ich weiß nicht, an wie viel Kreuzigungen er vielleicht schon teilgenommen hatte, wie abgehärtet er war, auch wie viel Hornhaut er auf der Seele und auf dem Herzen hatte, wenn solche brutalen Dinge vor seinen Augen passierte. Und er bildet sich ein Urteil. Und das ist der nächste Kandidat, an dem deutlich wird, dass man nicht sonst was mitbringen muss, um sozusagen bei Jesus Gehör zu finden. Er war Römer, er war Soldat und er sagt, dieser Mann war wahrlich unschuldig. Die anderen Evangelien, die diese Geschichte auch berichten, die sagen, er sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und es gibt so viele Geschichten, wo Menschen zu Jesus gefunden haben, die keine Voraussetzungen mitbrachten. Ich denke an den Gefängniswärter in Philippi, wo Paulus und Silas im Gefängnis saßen und es passierte ein Wunder, es schien Erdbeben, aber sie blieben alle da und sie lobten Gott. Und dieser Mann sagte, wollte sich umbringen, weil er dachte, das ist jetzt sein Ende, weil er nicht auf die Gefangenen aufgepasst hat. Und Paulus hält ihn zurück und dieser Mann kommt zum Glauben noch in der gleichen Nacht, obwohl er vermutlich nichts, aber auch gar nichts bis zu diesem Zeitpunkt von Jesus gewusst hat. Er kriegt so eine Art Crashkurs des Glaubens und findet zum Glauben an Jesus. Also um zu ihm zu kommen, dem Sohn Gottes, braucht es nicht große Voraussetzungen. Wir können kommen, so wie wir sind.
Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Aber die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Die Schaulustigen, die auf einen unterhaltsamen Tag gehofft hatten, sind betroffen. Ja, sie empfinden sogar Reue über ihre Haltung. Diese Haltung, die sie hierher geführt hatte, an das Kreuz. Also nochmal, wieder Menschen, die über das, was sie gesehen haben, auf einmal Reue empfinden, die innerlich umkehren. Was auch immer mit ihnen geschieht, sie gehen. Die Bibel sagt nichts weiter über sie. Also sie empfinden Reue. Ja, und jetzt sind da noch Jesu Freunde, die nun ja irgendwie doch aus der Entfernung zugeschaut hatten. Und die Frauen, die zu den Anhängern Jesu gehörten, die sind auch noch da. Sie können nicht wirklich fassen, was geschehen ist. Jesus von Nazareth ist tot. Sie verstehen es noch nicht. Sie haben es gesehen, erlebt und jetzt stehen sie da und können es nicht begreifen. Es geht Vers 50 weiter. Nun lebte dort ein gütiger und gerechter Mann mit Namen Josef. Er war ein Mitglied des Hohen Rats, doch er war mit der Entscheidung und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht einverstanden gewesen. Er stammte aus der Stadt Arimathea in Judäa und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Dieser Josef ging nun zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein langes Leinentuch und legte ihn in ein neues Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dies geschah am späten Freitagnachmittag, dem Rüsttag für den Sabbat. Als sein Leichnam fortgebracht wurde, folgten die Frauen aus Galiläa und sahen das Grab, in das sie ihn legten. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten Kräuter und Öle vor, um ihn damit einzubalsamieren. Doch als sie mit den Vorbereitungen fertig waren, war der Sabbat angebrochen und sie ruhten den ganzen Tag, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Wieder die Frauen. Sie sind die einzigen, die sich jetzt noch Gedanken machen über das Geschehene, die noch letzte Handlungen an dem, den sie geliebt haben, vornehmen wollen. Eigentlich scheint ja Schluss zu sein. Die Hoffnungen sind zerplatzt. Ein schöner Traum scheint abrupt zu Ende gegangen zu sein, ausgeträumt. Aber die Frauen bleiben an Jesus dran. Sie beweisen Liebe, sie verehren ihn. Und sie wollen ihm, wie man so schön sagt, die letzte Ehre erweisen und bereiten dann alles dafür vor, was man dafür braucht. Nur ihnen kommt der Sabbat dazwischen. Der Sabbat, an dem alle Tätigkeiten ruhen müssen, er verhindert ihren sofortigen Einsatz. Aber sie sind bereit und warten voller Trauer darauf, dass der Ruhetag vorbeigeht.
Nun weiß ich nicht, wie du heute diesen Tag, den Karfreitag, verbracht hast. Ich kenne auch nicht das Umfeld, in dem du jetzt gerade diesen Livestream dir anschaust. Aber ich würde dich gern einladen, angesichts der Menschen, die ja ohne jede Voraussetzung hier Jesus begegnen in dieser super zugespitzten Situation, angesichts dieser Leute, die Jesus einlädt, in sein Reich zu kommen, diesen Schritt doch auch zu tun. Wie gesagt, es braucht keine großen Voraussetzungen. Du musst nicht die Bibel von vorne nach hinten durchgelesen haben, so gut es ist, das im Laufe eines Christseins dann sicher auch zu tun. Du musst auch nicht alles wissen und alles kennen, sondern es reicht diese kurze Begegnung, dieses vertrauensvolle erste Gebet zu Jesus hin, wie es der Verbrecher am Kreuz auf seine Weise spricht und Jesus sagt ihm, ja, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Was aus dem römischen Hauptmann geworden ist, diesem Soldaten, der am Kreuz steht und sagt, ja, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen, wissen wir nicht. Aber offensichtlich ist das auch ein Satz des Glaubens aus dem Mund eines Menschen, der null Ahnung ansonsten hatte, aber der diese kleine erste kurze Begegnung mit Jesus hatte. Und mich beeindrucken besonders die Frauen, die namenlos bleiben, aber die an Jesu Seite sind, die ihn nicht verlassen, die ihre ganze Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Und diese sehr unterschiedlichen Menschen, die Bürger des Reiches Gottes werden, was für die gilt, kann für mich und für dich genauso gelten. Und ich würde dich gern einladen, dieses Gebet, was ich jetzt gleich sprechen würde, für dich mitzusprechen, vor deinem Smartphone oder Laptop oder wo immer du jetzt gerade bist, und das zu einem persönlichen Gebet zu machen. Jesus Christus, danke, dass ich zu dir so kommen kann, wie ich bin. Danke, dass ich keine Voraussetzungen erbringen muss. Du kennst mein Leben. Du weißt, was gut gelaufen ist. Du weißt auch, wo es schiefgegangen ist. Du kennst meine Ängste, meine Nöte und auch meine Schuld. Und ich danke dir, dass ich so zu dir kommen kann, wie ich bin. Du entlastest mich, du nimmst mir das ab, du vergibst. Und wer zu dir kommt, sagt die Bibel an einer Stelle, den wirst du nicht hinausstoßen. Das galt für diesen Verbrecher am Kreuz, galt sicher auch für den römischen Hauptmann. Das galt für die Frauen, die weinend und klagend dieses super brutale Schauspiel sich angesehen haben. Und ich möchte ebenso einen Schritt des Glaubens gehen in deine Gegenwart und bitte dich, nimm meine Hand und leite mich. Ich möchte dir nachfolgen, wohin es auch geht. Amen. Zu Jesus zu kommen ist nicht kompliziert, er ist nur ein Gebet weit weg. Und dann beginnt der Weg der Nachfolge. Der Weg der Nachfolge heißt, ich bleibe an ihm dran. Ich will seinen Willen herausfinden für mein Leben. Ich möchte lernen, das zu tun, was er sagt. Ich suche mir Menschen, mit denen ich über ihren Glauben austauschen kann und bin einfach mit ihm zusammen, mit Jesus unterwegs. Aber dieser allererste Schritt ist so einfach wie nur was. Und wenn du diesen ersten Schritt jetzt mitgegangen bist, dann herzlichen Glückwunsch. Es folgen weitere wunderbare Schritte in der Nachfolge Jesu. Wir wollen jetzt etwas tun, was Jesus am Tag vor Karfreitag, am Gründonnerstag mit seinen Jüngern getan hat. Er hat das Passamahl gefeiert. Das war ein sehr besonderes Mahl für die Juden. Die wussten ganz genau, wie dieses Mahl abläuft. Die wussten ja sehr genau, wie das alles geht. Und um dieses Setting ein bisschen kennenzulernen, schauen wir mal einen kurzen kleinen Videoclip rein. Da wird dargestellt, ja, gerade ist das Passamahl gelaufen. Und in dem Video wird erklärt, warum und wieso die Juden das eigentlich feierten und was das Besondere an diesem Mahl, an diesem Abend war.
Ah, da bist du ja. Schön, dass du es doch noch geschafft hast. Leider bist du zu spät. Die Feier ist schon zu Ende. Ich bin hier noch am Aufräumen. Aber wir können gleich nachgehen. Die anderen sind rausgegangen und wir gehen ihnen gleich hinterher. Dann lernst du auch noch Jesus kennen. Kennst du eigentlich diesen Brauch hier, das Passafest? Alles beginnt immer mit dem Sederabend. Das ist so der Einstieg in das Passafest. Der Jüngste in dem ganzen Raum, der fragt den Ältesten, was macht diese Nacht eigentlich zu so etwas Besonderem? Und dann beginnt der Mann zu erzählen vom Auszug aus Ägypten, wie wir befreit worden sind. Wir waren damals versklavt und Gott hat uns befreit. Und da wird getanzt, gelacht. Es ist ein so ausgelassenes, fröhliches Fest, weil Befreiung muss man einfach feiern. Allerdings war dieses Jahr, dieses Fest mit Jesus irgendwie seltsam. Er hat auf einmal gesagt, in die ausgelassene Stimmung hinein, einer von euch wird mich verraten. Und wir haben alle gesagt, ich doch nicht. Ich kann das auch gar nicht glauben. Wer sollte denn von uns Jesus verraten? Und dann hat er noch erzählt, er müsste sterben. Jesus stirbt doch nicht. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, hat er etwas ganz Neues eingeführt. Sowas kannten wir alle noch nicht. Er hat auf einmal das Brot genommen, hat Gott dafür gedankt, hat es gebrochen und uns ausgeteilt und gesagt, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wenn man sich das mal genau überlegt, dann bedeutet das, dass Jesus sich selbst gebrochen hat und sich an uns verteilt hat. Und dann hat er noch den Kelch genommen, den Kelch mit Wein und hat gesagt, nehmt und trinkt, das ist der neue Bund, den Gott mit uns Menschen schließt. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen Kelch mit Wein trinken kann, ohne an diese Worte zu denken. Wir waren alle irgendwie irritiert und bewegt gleichzeitig. Und haben still das Brot gegessen und den Wein getrunken. Irgendwie hatte diese Szene etwas von Abschied.
Im Film geht es jetzt weiter, dass Jesus im Garten Gethsemane ist und dann eben die Hinrichtungsgeschichte. Aber dieses Abendmahl hat eine besondere Bewandtnis, weil es eine der ganz wenigen Dinge ist, wo es in der Bibel heißt, das sollen wir immer wieder tun. Wir sollen das tun zu seinem Gedächtnis. Also das, was an Karfreitag geschehen ist, ist so bedeutsam, dass wir immer wieder daran erinnert werden sollen, an die Grundlage unseres Glaubens. Sabine und ich sind vor wenigen Jahren in Peru gewesen und haben dieses gute Stück mitgebracht. Es gibt ja das berühmte Bild von Leonardo da Vinci, das Abendmahl, das es dann auch in diversen anderen Darstellungen noch gibt. Und das Original dieses Bildes ist in Mailand und ihr habt es mit Sicherheit in irgendeiner Form irgendwo gesehen, auch als Plastik, als Tonfiguren oder was auch immer. Und dies ist gekauft in Cusco, das ist eine Stadt in den Anden in Peru. Wer schon mal was von Machu Picchu gehört hat, das ist so der Startpunkt, wo man zu diesem Weltkulturerbe Machu Picchu dann hinfährt. Cusco liegt 3500 Meter hoch, ist ein etwas gewöhnungsbedürftiges Klima so für uns. Und ich sah diese Nachbildung, sage ich mal, dort in einem Geschäft stehen. Das Interessante fand ich, sind alles indigene Leute, die um den Tisch sitzen. Nicht zuletzt Jesus ist einer von den Indigenen. Also mit anderen Worten, Jesus und seine Jünger sind hier sozusagen als peruanische Hochlandleute dargestellt. Und ich fand das ganz bemerkenswert und eindrücklich, weil die Leute was verstanden haben, die dieses nette kleine Kunstwerk, das man natürlich da zu größerer Stückzahl erwerben kann, also so wertvoll ist das dann nicht. Also die Leute haben sich dabei was dabei gedacht, haben gesagt, Jesus ist einer von uns und wir sitzen bei ihm am Tisch. Es ist nicht eine ferne Sache, es ist nicht irgendwann mal vor 2000 Jahren allein passiert, sondern das soll hier und heute passieren und wir sind sozusagen mit ihm zusammen. Und deswegen habe ich das so einen Ehrenplatz bei mir, hat das am Büro, am Schreibtisch, weil mich das immer wieder daran erinnert, ich will mit Jesus am Tisch sitzen und er ist einer von uns. Er sieht genauso aus wie wir, schwarze Haare, Hochlandbevölkerung. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und ich hoffe, ihr seid zu Hause vorbereitet, das zu tun. Wir beide sind hier vorbereitet, das zu tun und wollen es bewusst so feiern in der Gewissheit, wir sitzen bei Jesus am Tisch und er ist einer von uns. Er hat Leiden kennengelernt bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir zu einem Gott beten oder wenn wir mit dem Leid unseres Lebens nicht wissen, wohin, dann beten wir in Jesus zu einem Gott, der all das schon kennengelernt hat. Er hat das Passamahl, als er es mit seinen Jüngern feierte, als ein, wie wir es nennen, Abendmahl eingesetzt. Und hat Worte gesprochen, die für die Jünger, als sie das erste Mal feierten mit Jesus, völlig ungewöhnlich waren. In der Bibel heißt es, in der Nacht, da er verraten war, nahm Jesus das Brot, er dankte, er brach das Brot und er teilte es unter seine Jünger und sagte, nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Das war das Besondere, das, wo den Jüngern vermutlich die Ohren klingelten, weil sie diese Deutung des Brotes überhaupt nicht kennengelernt hatten bis dahin. Das war dies immer anders beim Passamahl. Und Jesus sagt, die große Befreiungstat, die man bei Passa feiert, nämlich die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, wird, wenn man so will, noch ein draufgesetzt von Gott, in dem die große Befreiungstat aus der Knechtschaft der Sünde durch Jesus Christus da ist. Und so sagt er, nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Wir wollen das hier tun. Es ist der Leib Christi für dich gebrochen. Jesus, das Brot des Lebens, das du in dich aufnehmen darfst.
Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe, sein Leib für dich gebrochen.
In dieser Mahlzeit gab es mehrere Kelche. Auch da wurden immer deute Worte dazu gesagt. Und Jesus sagte eben, oder von Jesus heißt es, nachdem sie von dem Brot gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch und er gab ihn seinen Jüngern und sagte, dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wir trinken also aus diesem Kelch in dem Bewusstsein, sein Blut ist für uns geflossen und die Bibel benutzt auch dieses für uns ja fast ein bisschen anstößige Bild, was aber die Rettung, die durch Jesus da ist, beschreibt. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Und nichts kann dich scheiden, Sabine, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist.
Jesus sagt auch, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird nie wieder Durst haben.
Jesus, wir wollen dir noch einmal von Herzen danken angesichts dieser Feier des Abendmahls an so vielen Plätzen, wie sie jetzt eben stattgefunden hat. Das ist das Wesentliche und das Entscheidende. Du hast das für uns getan. Wir brechen das Brot, weil wir wissen, du hast dich zerbrechen lassen. Wir trinken aus dem Kelch, weil wir wissen, dein Blut ist für uns geflossen. Und es ist nicht mal eben so geschehen, es ist für uns geschehen. Dadurch, dass du das ertragen hast, brauchen wir es nicht ertragen. Dadurch, dass du ja, für uns gelitten hast, brauchen wir es nicht. Und wir ehren dich und wir preisen dich und wir rühmen dich von ganzem Herzen dafür. Amen.